Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Ja, am liebsten gut und selbst?
Ja, muss, ne? Das Semester läuft erst ein paar Wochen, aber ich könnte schon wieder Urlaub vertragen.
Ja, durchhalten, ne? Bald ist ja auch schon wieder Weihnachten, am Wochenende ist schon der erste Advent.
Genau, bald. Bald habe ich aber eine andere Vorstellung von. Ich wusste ja, dass man in der Geomorphologie, sagen wir mal, ein etwas abweichendes Verständnis von normalen Zeitskalen hat, verglichen mit Erdzeitaltern, ist das Ganze ja wirklich nur ein Wimpernschlag bis zum frohen Fest. Aber bei uns normalos, da sind die Wochen bis Weihnachten doch noch ganz schön lang.
Ja, wir denken gerne groß, ne?
Ja, verstehe ich. Und ist auch total stressig immer mit den ganzen Weihnachtsfeiern und so.
Ja, da hast du natürlich recht, ne? Immer dieser Freizeitstress im dienstlichen Gewand auch hier, ne? Arbeitsgruppenfeier, Institutsweihnachtsfeier und so weiter. Aber solange ist dann, ist es dann doch nicht mehr bis Weihnachten, ne?
Ja, genau. Das sagt er, der 2 Wochen in Indien war.
Ja, Moment, das war halt auch dienstlich und kein Urlaub, ne? Also mit Freizeit hat das nicht viel zu tun.
Ja, das ist natürlich richtig. Es ändert aber nichts daran, dass Geografinnen und Geografen ja ein reiselustiges Völkchen sind.
Ja, aber das sagt genau der, der jedes Jahr seinen Sommerurlaub am gleichen Ort verbringt.
Das ist familiär bedingt und außerdem ist das eine geografische Langzeitstudie zur touristischen Entwicklung einer Destination an der französischen Atlantikküste.
Ah, alles für die Wissenschaft. Und das machst du dann aus der Hängematte raus?
Oder? Ja, sicher, der Tourismus kommt ja quasi vorbei, ne? Ja. Wenn man das bringt. Nee, eigentlich hatte ich mir jetzt ja so nach Diplomarbeit im Sauerland, Promotion im Kölner Grüngürtel und Exkursion nach Königswinter, wir erinnern uns an die letzte Folge, mal vorgenommen, ein bisschen mehr von der Welt zu sehen. Ich finde nämlich den Satz der Autorin Susan Sontag recht attraktiv, die gesagt hat, ich war noch nicht überall, aber es steht auf meiner Liste.
Ja, stimmt. Gut, die Liste hast du ja dann, aber wenn deine Forschung dich aktuell eher so in den Mittelstädten NRW hält, ist es natürlich auch nicht einfach, die abzuarbeiten.
Ja, ich kann halt nicht anders. Ich bin da offensichtlich auf diese Region hier festgelegt.
Ja, aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, ne? Wo das Reisen im Moment ein doch nicht ganz so gutes Image teilweise hat. Ich sage nur Flugscham, böse Kreuzfahrtschiffe, Overtourism auf Mallorca, in Venedig oder Pompeji und Buxtehude, keine Ahnung. Selbst im Verband der Geografinnen und Geografen an deutschsprachigen Hochschulen hat man neulich die Frage aufgeworfen, ob man noch Exkursionen ins Ausland machen soll, darf, muss, will.
Das Editorial habe ich gelesen, ja.
Und?
Ja, das ist ein schwieriges Thema und sicherlich ein bisschen komplexer, als das dann da so abgerockt wird. Die Herren Fiener und Schmidt aus Augsburg sprechen da sicherlich einen wunden Punkt in der Geografie an, nämlich den Spagat zwischen einer berechtigten Forderung nach mehr Nachhaltigkeit in der geografischen Forschung und Lehre auf der einen Seite und dem Anspruch des Faches, die Welt, in der wir leben, zu untersuchen, und zwar die ganze Welt. Und da ist, wir haben, sind eben einfach nicht die Geografen, wie sie dann im Kleinen Prinzen beschrieben werden.
Kleiner Prinz kenne ich, aber hilf mir nochmal auf die Sprünge mit dem Geografen.
Das ist jetzt, Geografen. Von jemandem, der so belesen ist wie du, aber gut. Geografen im Kleinen Prinzen oder der Geograf im Kleinen Prinzen sitzt in seinem Studierzimmer und schreibt auf, was ihm die Leute so sagen, die da an seinem Studierzimmer vorbeikommen. Also er schreibt quasi das auf, was andere ihm über die Welt erzählen. Und das finde selbst der kleine Prinz da schon merkwürdig.
Aber gut, da bist du ehrlich gesagt mit deiner Hängematte am Strand schon relativ nah dran, oder?
Ja, genau, aber die hängt auch immerhin draußen, ne? Aber Spaß beiseite, unser Fach lebt halt schon auch irgendwie davon, dass wir die Welt, über die wir lehren und von der wir lernen, auch mal irgendwie live und in Farbe erleben oder zumindest mal erlebt haben. Trotzdem ist das Reisen um den Globus natürlich nur schwer mit dem Thema Nachhaltigkeit zu vereinbaren.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der angeschlagene Ton in dem Editorial wirklich viele zum Umdenken bewegt. Erstmal grob zu unterstellen, dass Exkursionen für die Mehrzahl der WissenschaftlerInnen erst einmal ein staatlich finanziertes Freizeitvergnügen ist, finde ich es jetzt, und dann eine Lösung mit einem Punktesystem zu präsentieren, bei dem es zumindest nach außen so aussieht, als könnte doch jeder machen, was er will. Ich weiß nicht, ne? Die Punkte hin oder her. Also, ich denke, nur noch Exkursion dahin machen, wo man auch forscht. Das finde ich durchaus vielleicht schon sinnvoll.
Ja, das klingt aus Kompetenzsicht natürlich ganz sinnvoll. Nachhaltig muss das trotzdem nicht sein.
Ja, das also stimmt. Ne?
Die Augsburger, die forschen halt sehr stark in Mitteleuropa. Und da ist mit den Alpen vor der Haustür zum Beispiel, da ist es einfach auch leicht, Exkursionen in einer kurzen Anreise zu machen, wenn ich das jetzt mal so auf unser Forschungsprofil hier lege.
Unfassbar schön halt auch einfach die Alpen. Ne? Und also wirklich, ich glaube, ich nehme an, dass der RE von denen Richtung Alpen fährt, ne? Nach Füssen oder sonst
da
wo.
Da gehe ich jetzt irgendwie auch von aus. Mit unserer Regionalkompetenz hier in Köln, also dir wird geforscht in Asien, Afrika, Australien. Da müsste man ja dann auch hinfahren, weil die Regionalkompetenz fürs Fichtelgebirge oder den Hochsauerlandkreis einfach eben doch eher schwach ausgeprägt ist. Und es gilt ja auch für die Studierenden. Also da sind, also die lernen in der Lehre vieles von fernen Orten, weil die Forschung ja unsere Lehre doch schon in weiten Teilen speist. Und dann wollen die das eben tatsächlich auch live und in Farbe sehen. Und nenn mich einen Zauderer, man kann eben nicht alles am Drachenfels erklären.
Tja, aber da sehen wir doch, dass das mit dem Reisen gar nicht so einfach ist, da alles richtig zu machen, ne? Und wenn wir als Geografinnen und Geografen das schon nicht hinkriegen mit der Nachhaltigkeit beim Reisen, wie sollen das die Normalsterblichen hinbekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich denke nicht, dass wir die heute unbedingt beantwortet bekommen, aber wir können uns den Tourismus ja mal ein bisschen genauer angucken. Das haben wir uns auch in der letzten Folge vorgenommen. Und wie denn der Tourismus sich so entwickelt und was es da vielleicht für Theorien und Konzepte gibt.
Ja, ich erinnere mich, ne? Soll ich nochmal zusammenfassen?
Selbstverständlich.
Also, damit Tourismus überhaupt stattfinden kann, braucht es vier Dinge. Zunächst braucht es einmal den touristischen Bedarf. Mit anderen Worten, die Menschen müssen reisen und sich erholen wollen. Und zum anderen müssen sie sich das auch erlauben können, also vor allem zeitlich und finanziell. Dann braucht es zum Zweiten einen Ort mit touristischem Potenzial. Also es muss irgendwas geben, was Menschen attraktiv finden, dass sie auch wirklich dahin fahren. Ob jetzt irgendeine tolle Stadt oder Natur oder was auch immer. Dann drittens muss der Ort mit dem touristischen Potenzial auch erreichbar sein. Ne? Also irgendwie muss ich da hinkommen. Und zu guter Letzt braucht es auch eine gewisse touristische Infrastruktur, damit die Touristen auch versorgt werden können. Also Hotellerie, Gastronomie etc. etc.
Sehr gut aufgepasst beim letzten Mal.
Ja, ich habe direkt feine Notizen gemacht, aber
Ja, es geht aber tatsächlich auch um das Wechselspiel dieser Punkte, die du genannt hast. Es gibt einen Bedarf, dann brauche ich irgendwie auch einen Ort mit einem Potenzial, also wo man auch hinfahren möchte. Wenn diese erreichbar sind, umso besser. Ne, dann komme ich da tatsächlich auch hin und ich brauche eine entsprechende Infrastruktur. Diese Infrastruktur oder auch das Potenzial oder immer mehr, die kommen, machen den Ort dann bekannter. Vielleicht wird der Ort dann besser erreichbar. Ne? Königswinter, Bahnhof wird gebaut. Oh, auf einmal ging es da ab mit dem Tourismus Ende des 19. Jahrhunderts zum Beispiel. Und dann braucht man unter Umständen noch mehr Infrastruktur, also noch mehr Betten und so weiter. Und so entwickelt sich dann eine touristische Destination.
Noch mehr Betten für noch mehr Touristen und so weiter. Holger, das klingt jetzt, schimpf mich Anthropogeograf, aber das klingt mir ganz stark nach diesem, wie heißt noch, Modell zu dieser Destinationsentwicklung nach Richard Butler. Ich glaube, das kennt man sogar, oder ich kannte das, glaube ich, sogar noch aus der Schule.
Das ist eins der, oder das einzige Modell, das es geschafft hat, aus dem Tourismus ins Curriculum von relativ vielen, in relativ vielen Ländern, in die Schulbücher. Genau, Butler hat das Modell in den 1980er Jahren entwickelt, um eher die Entwicklung von touristischen Zielen zu beschreiben. Und er unterscheidet da sechs Phasen, die so eine Destination durchläuft. Und in der ersten Phase, die nennt er Exploration, da ist so ein touristisches Ziel tatsächlich noch gar nicht so sehr bekannt. Es gibt nur eine ganz kleine Anzahl von Touristen. Der Ort hat ein touristisches Potenzial. Also es ist irgendwie interessant für Menschen, dahin zu fahren. Aber meistens sind die Orte dann noch nicht gut erreichbar. Die Infrastruktur ist noch nicht entwickelt. Es gibt eben keine großen Hotels. Da kommen eher so Individualreisende, wie man das dann so schön sagt, wenn man das böse Wort des Touristen nicht benutzen möchte. Und die haben immer noch die Neugier auf das Unbekannte und schätzen halt sowas wie Ursprünglichkeit.
Das ist dann eher so der Geheimtipp für die abenteuerlustige Reiseklientel, richtig?
Im Prinzip schon, aber das bleibt eben nicht lange so, erst recht in Zeichen von Social Media, wo man dann auf den abstrusesten Punkten, an den abstrusesten Punkten auf diesem Globus erstmal ein Foto gemacht haben muss. Denn eine touristische Destination entwickelt sich dann in der zweiten Phase weiter. Es kommt tatsächlich zu einer Erschließung, der sogenannten Erschließungsphase. Es gibt Infrastruktur, man kommt besser hin. Straßen werden gebaut unter Umständen. Vielleicht gibt es auch sowas wie einen Flughafen, ne, wenn man größere touristische Ziele sich anguckt. Übernachtungsmöglichkeiten wachsen und insgesamt nimmt das touristische Angebot zu, hat aber oft immer noch so einen lokalen Bezug.
Ja, also quasi so Frühstückspension mit Familienanschluss.
Ob das heute noch so zieht, weiß ich nicht. Gibt es aber wahrscheinlich auch immer noch. Sowas hatte Butler in den 80ern wahrscheinlich auch noch im Sinn. Dann folgt die Entwicklungsphase, ne, Erschließungsphase, dann kommt die Entwicklungsphase. Hier boomt dann der Tourismus. Das Zielgebiet wird bekannt. Also, ne, müssen wir immer gucken. Wir sprechen ja immer nicht nur von einzelnen Orten, sondern meistens sind es Regionen oder auch irgendwie ganze Länder, die sich da entwickeln. Investoren treten auf den Plan, die bauen dann die Hotels, Restaurants und Freizeitparks, was man alles so braucht als Tourist oder Touristin und bedienen damit quasi eine wachsende Nachfrage. In der Phase ist es oft noch so, dass Dinge sich rasch verändern und wir einen starken Anstieg der Besucherzahlen haben.
Okay, die Destination ist also angesagt und der Laden brummt, ne? Also, aber der Boom kann ja in der Regel auch nicht ewig anhalten, oder?
Nee, tut er nicht. Irgendwann kommt es dann zu einer Konsolidierung. Also ich kann ja nicht beliebig viele Hotels bauen, auch wenn man das manchmal nicht glauben mag, wenn man so sieht.
Oh ja, das wollte ich gerade sagen.
Was da alles so gebaut worden ist. Aber dann kommt es eben zu einer Stagnation der Besucherzahlen oder der Touristenzahlen und das Wachstum verlangsamt sich. Die meisten Einrichtungen und Angebote haben sich dann tatsächlich auf diese Bedürfnisse, die die Touristinnen und Touristen haben, eingestellt. Und die Destination ist nach wie vor gefragt, aber der Anstieg ist eben vorbei. Ne? Es pegelt sich dann oder pendelt sich dann auf einem hohen Niveau ein. Und es gibt eben auch zunehmend Umweltbelastungen, ne? Da wo Touristen sind, die wollen duschen. In der Regel hat man oft Probleme mit dem Wasser. Und es gibt auch immer eine zunehmend größere Distanz zur eigentlich lokalen Kultur. Also nichts mehr mit dem Individualtouristen, der da irgendwie alleine hinfährt, sondern wir haben so die klassischen Tourismusorte dann.
Ja, das erinnert mich an diesen Massentourismus-Hotel-Hochburgen, ne? Und aktuell geht man ja auch auf Mallorca oder auch auf den Kanal, ne? Teneriffa und so weiter, auf die Straße gegenüber Overtourism.
Genau, und da sind wir tatsächlich in der Konsolidierungsphase, die schon ein bisschen länger anhält. Das ist ein beliebtes Reiseziel. Negative Auswirkungen des Massentourismus sind einfach da. Zum Beispiel hohe Mietpreise, ne? Also das Problem ja, kennen klar. wir auch von Sylt.
Ja, ja. Ne? Barcelona mit Airbnb und so weiter, ne?
Genau. Und wie gesagt, Trinkwasser ist da ein Thema. Und da geht man jetzt auf Mallorca auf die Straße. Diese Konsolidierung ist irgendwann vorbei und dann kommt es zu einer Stagnation. Das heißt, ne, da habe ich gar keinen Anstieg mehr. Und letztlich muss ich dann zeigen, ob eine Destination auch langfristig als Tourismusort attraktiv bleibt. In der Regel nehmen dann die Umweltprobleme zu, soziale Spannungen nehmen zu. Es kommt zu einem Verlust von Authentizität.
Ach, diese schwierigen Worte.
Ja, Fremdworte. Ne? Ja. Und im schlimmsten Fall wird die Destination dadurch auch weniger attraktiv, ne? Weil sie eben einfach nicht mehr das bietet oder das Potenzial bietet, die den Grund für die Entwicklung und das Potenzial, das den Grund für die Entwicklung gegeben hat. Und dann stagnieren oder sinken die Touristenzahlen unter Umständen auch.
Es war ein Königswinter.
Ja, genau, da ist das nämlich genauso passiert. Und Butler beschreibt danach dann zwei Szenarien, wie es weitergehen kann. Entweder kommt es zu einem Niedergang, der Ort ist nicht mehr attraktiv, niemand möchte hinfahren, niemand möchte in die Hotels.
Immer weiter, ne? Ladenleerstand, Hotel werden wir nicht ausgelastet.
Genau, alle, die davon abhängig sind, haben kein gutes Auskommen mehr. Oder es kommt eben zu einer Erneuerung. Und der Erneuerungsprozess, da werden dann Dinge modernisiert, es gibt vielleicht neue Attraktionen, vielleicht auch künstliche Attraktionen, wenn es vorher nur natürliche gab. In Königswinter hat man das übrigens mit einem Sea Life versucht, über 15 Jahre. Das hat man dann jetzt wieder geschlossen.
Wollte ich gerade sagen, das hat vor ein oder zwei Jahren mal wieder zugemacht, ne?
Genau, ich kann mich noch erinnern, dass man da 3 Stunden Schlange stehen musste, aber das hat auf jeden Fall nicht länger als 5 oder 10 Jahre gedauert und jetzt hat man es auch irgendwie geschlossen. Mhm. Ja, genau. Und manche setzen dann eben auch gezielt auf hochwertigen Tourismus.
Also neue Touristinnengruppen quasi, die man versucht anzulocken, ne? Das ist eigentlich, erinnert mich so ein bisschen auf Mallorca, an Mallorca. Ich war selber noch nie da, ne? Aber hier Malle, ne, die Partyinsel, man will sich ja immer mehr und mehr von diesem Ballermann-Image auch lösen. Ne? Also mehr hochpreisige Angebote, Outdoor, Natur und so weiter. Also ein richtiger Imagewechsel. Hat das funktioniert jetzt?
Ja, manche sagen so, manche sagen so, ne?
Ja, was. Ja.
Es gibt ja mittlerweile direkte Flugverbindungen von Mallorca nach New York oder vielmehr von New York nach Mallorca.
Ach krass, das heißt, jetzt kommen auch die reichen AmerikanerInnen und nicht nur die Engländer und Deutsche.
Genau, es kommen nicht nur die Engländer und Deutschen und fahren zum Ballermann, sondern man hat quasi mit New York und den USA versucht, ein zahlungskräftiges Publikum zu akquirieren. Das hat auch ganz gut geklappt, allerdings gehen die nicht in die vorhandenen Hotelbetten, sondern mieten sich die Fincas. Das ist jetzt auch nicht so ganz toll für die Mietpreise. Im schlimmsten Fall ist die Klientel auch so zahlungskräftig, dass man die Finca gleich kauft.
Klar,
ja, auch das
hat man, ne?
Genau, und dann hat man erst recht keinen Wohnraum für die einheimische Bevölkerung.
Klingt so nach, zumindest in Teilen, Imagewandel geschafft, aber vom Regen in die Traufe.
Im Prinzip schon. Und es ist ja auch nicht so, als hätte Mallorca jetzt gar keinen Ballermann-Tourismus mehr, ne? Also das sind schon mehrere Segmente.
Gibt ja auch Willingen im Sauerland, ne? Schöne Grüße an jeden Handballverein hier aus der Region oder Fußballmannschaft, ne, wenn es nicht nach Mallorca geht.
Ja, da hat meine Frau neulich Urlaub gemacht, also jetzt nicht in dem berühmt-berüchtigten Sauerlandstern.
Alles gut.
Ich
will das nicht judgen, Holger.
Was da auf dem Ettelsberg passiert, ist Mallorca Light. Also da ist wirklich, das ist wirklich ultra krass.
Ja, ich glaube auch, das ist schon ein Erlebnis. Da könnte man auch auf jeden Fall humangeografische Studien führen, glaube ich. Aber nochmal hier zurück zur Theorie. Mal ganz blöd gesagt, das Modell von Butler erinnert mich ganz stark an den Produktlebenszyklus. Ist das so ein Zufall?
Nee, das ist kein Zufall. Glaube ich zumindest. Also ich habe Herrn Butler noch nicht gefragt. Aber eigentlich hat er etwas gemacht, was man in der Geografie häufiger macht. Man hat ein bestehendes Modell einfach auf einen anderen Bereich übertragen.
Ich dachte schon Plagiate, aber...
Plagiate, genau. Naja, ist ja eine neue Theorie, ne? Das ist ja gar kein Plagiat. Trotzdem hat Butler im Prinzip nichts anderes gemacht, als den Produktlebenszyklus von Raymond Vernon zu nehmen aus den 1960er Jahren und hat halt gesagt, okay, Tourismus ist irgendwie auch ein Produkt, die Märkte verhalten sich ganz ähnlich. Und in diesem Produktlebenszyklus gibt es halt eine Einführung, Wachstums-, Reife- und Rückgangsphase. Und dann kommt es eben ja, entweder zum Rückgang oder einer Erneuerung. Und letztlich ist das Modell von Butler schon sehr, sehr nah an diesem Produktlebenszyklus. Was auch durchaus legitim ist, denn es funktioniert ganz ähnlich.
Ja, ist ja echt ganz cool angewandt. Aber okay, das heißt, am Schluss steht die große Frage, erneuter noch mehr Wachstum, sprich Overtourism oder Niedergang?
Ja, die große Voraussetzung ist tatsächlich nachhaltiger Tourismus. Overtourism hat es immer schon gegeben. Ich glaube, auch in Königswinter hat man sich als die da hingefahren sind und reich und vermögend waren, nicht unbedingt gefreut, als dann der Pöbel auch die Möglichkeit hatte, da irgendwie die Natur und Landschaft zu genießen. Also ich glaube, dass dieser Konflikt so alt ist wie der Tourismus.
Klassenkampf hier im Urlaub, ja.
Klassenkampf im Urlaub, genau. Man hat allerdings sehr lange vor allen Dingen auf die ökonomische Nachhaltigkeit im Tourismus gesetzt und die ökologische und die soziale dann schon hinten angestellt. Also man hat immer noch größere Hotels gebaut. Es gibt ja auch Veränderungen im Tourismus. Billigflieger gab es in meiner Jugend noch nicht. Mittlerweile total etabliert, auch ein großer Markt. Wir haben ja schon gewitzelt, ne, wenn das Bahnticket nach Königswinter teurer ist als der Flug nach Mallorca, dann fliegt man eben nach Mallorca in der letzten Folge. Das scheint sich wirklich einiges zu tun im Tourismus. Wir sehen es an Venedig, die nehmen Eintritt, gut 5 Euro. Wenn ich eine Kreuzfahrt mache, ein paar 1000 Euro sind jetzt vielleicht dann auch ein bisschen wenig, um das irgendwie zu steuern. Pompeji hat jetzt angefangen, die Touristenzahlen zu limitieren auf 20.000 am Tag.
Krass.
Also wir reden jetzt hier irgendwie nicht von
Es ist jetzt noch nicht exklusiv,
das tatsächlich nicht.
Ja, okay.
Und da gehen tatsächlich einige Städte in diese Richtung oder Orte in diese Richtung.
Ja, aber das kann jetzt ja nicht nur an den Billigfliegern liegen, oder? Also zum einen, Fliegen ist gar nicht mehr so billig in der Regel. Ich erinnere mich auch noch so an, was ich vor 20 Euro nach Dublin oder sonstige Preise, was man da so mit ein bisschen Flexibilität gefunden hat. Und das ist ja schon auch teurer geworden, Gott sei Dank. Aber, also wie es einmal war. Und ich weiß nicht, es scheinen ja tatsächlich einfach auch immer mehr Menschen zu werden, oder? Das ist jetzt noch nicht nur das Fliegen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Nicht es werden immer mehr, sondern wir werden immer mehr.
Wie meinst du das jetzt? Also wir haben noch kein krasses Bevölkerungswachstum.
Ja, wir nicht. Aber global gesehen natürlich schon. Die Prognosen sind da ja relativ eindeutig, dass wir nicht nur immer mehr Menschen in Städten bekommen, sondern generell ein Wachstum der globalen Bevölkerung haben. Und damit wächst natürlich auch der Anteil derer, die der Mittelschicht angehören. Das sind ja die klassischen Urlauber, wenn man es jetzt mal auf den Punkt bringen möchte. Und damit ist Reisen und Urlaub machen nicht mehr ein Privileg von Industrienationen, sondern die Länder mit der wachsenden Mittelschicht, auch im globalen Süden, die wollen jetzt auch touristisch aktiv werden und unterwegs sein.
Ja, okay, das klingt logisch. Also es liegt nicht nur an der besseren Erreichbarkeit, ne? Stichwort, noch kann man immer gut günstig fliegen und Zugangebote werden ja auch prinzipiell hoffentlich wieder besser, mehr Nachtzüge und so weiter. Aber es gibt so gesehen mehr Menschen, also die jetzt sich auch leisten können, Urlaub zu machen, einen gestiegenen Bedarf so gesehen. Ich habe mich halt schon gefragt, wie weit kann denn eigentlich dieser Bedarf steigen? So gesehen.
Das ist eine gute Frage. Und das ist natürlich auch so, wenn ich sage, ich mache nachhaltigen Tourismus und ich begrenze Touristen, dann komme ich halt schon irgendwann in den Bereich der Exklusivität. Ne? Also wenn ich jetzt...
Fliegt doch mit Elon Musk zum Mond oder zum Mars.
Ja, zum Beispiel. Ne? Also das sind ja ganz neue Destinationen, über die man noch gar nicht nachgedacht hat.
Ja, wir schon, halt für nächstes Jahr, ne?
Achso, ja, bei mir war schon ausgebucht, tut mir leid.
Ja,
und andererseits, ne, also das mit dem nachhaltigen Tourismus, das klingt immer alles so ganz toll, aber wenn ich, das ist wirklich ein schwieriges Thema, wenn ich nicht sage, okay, ja, ihr halt nicht, ne? Also ausgrenze, und im Moment ist es halt so, dass man trotzdem noch mit 100.000 Menschen über den Canale Grande schippert irgendwie. Mein Ding wäre das jetzt nicht. Aber gut, also zum Overtourism hat Butler tatsächlich auch vor 2 Jahren was publiziert. Den Text schreiben wir euch mal in die Shownotes.
Ach krass, der schreibt und forscht noch. Wie alt ist der denn?
Also ja, der kann offensichtlich nicht aufhören. Der ist nämlich 81 mittlerweile, wenn Stark. Ich das richtig nachgeguckt habe. Und die letzte Publikation ist von 2022. Also es gibt ja offen, hat ja so einen Publikationsbuddy gefunden irgendwie. Die schreiben in den letzten Jahren immer wieder Texte darüber. Aber die große Herausforderung wird es sein, die Balance zu finden im Tourismus zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Nachhaltigkeit. Und einerseits bringt der Tourismus natürlich enorme Einnahmen, und das ist natürlich gerade für Destinationen wichtig, die, sagen wir mal, wenig wirtschaftliche Alternativen haben. Wir haben noch nicht über den Skitourismus gesprochen. Die Alpenländer oder die Alpenstädte, in denen Skitourismus stattfindet, oder Orte, muss man sagen, Städte sind es ja eigentlich gar nicht, die sind natürlich froh, dass es den gibt und haben da auch viel von profitiert. Aber denen jetzt zu sagen, ja, dann wird jetzt mal wieder Bergbauer, das wird ja auch irgendwie nicht funktionieren. Mal ganz davon ab, dass wir klimatische Veränderungen haben. Im Moment geht das mit der Beschneiung noch, und es wird auch eben zunehmend schwieriger. Und letztlich ist es eine Kostenfrage. Mhm. Jeder, der mal versucht hat oder sich angeguckt hat, was Lift-Tickets im Moment kosten oder in den letzten Jahren kosten, der wird feststellen, dass es da doch zu einer zunehmenden Exklusivität kommt. Und,
das ist unfassbar teuer geworden, oder? Ich bin kein Wintersportler, aber alleine so ein Googeln, was man alles braucht und bezahlen muss, schreckt mich schon jedes Mal ab. Das ist
ja, man hat einfach ganz, ganz lange die Kuh gemolken, sag ich mal, und auch Pisten gebaut, Lifte gebaut, Kapazitäten aufgebaut. Und jetzt kommt halt der Klimawandel um die Ecke und dann funktioniert das.
Ganz plötzlich kommt er auch. Der hat sich nicht angekündigt seit...
Der kommt ganz plötzlich, aber bei der Klimawandeldiskussion gibt es ja auch die Leute, die auf Technik setzen, und das tut man beim Skifahren dann eben auch. So what? Tourismus ist ein spannendes Feld tatsächlich. Also jetzt mal ab von dem alten Modell von Butler, das ja wirklich jetzt schon
fast super komplex.
50 Jahre alt ist.
Also ich muss sagen, ne, es ist ja was, wo man sich auch gut selber reinversetzen kann. Ne? Wie kann ich möglichst nachhaltig Urlaub machen? Wir oder viele von uns wollen viel von der Welt sehen. Bei manchen Sachen, glaube ich, ist Fliegen die einzige realistische Möglichkeit. Und Tourismus ist ja im Zweifelsfall auch was Bereicherndes für beide Seiten. Jetzt nicht nur monetär, sondern Kulturkontakte, Verständnis der Welt, auch ein globales Verständnis von Gesellschaft. Wo ich immer so Probleme mit habe, ist so, wenn man ich fliege mal kurz übers Wochenende sonst irgendwo hin.
Aber dafür bin ich Vegetarier.
Ja.
Wir sind im Prinzip bei dieser großen Diskussion, ne, was können und wollen wir uns erlauben, und deswegen ist der Einwand der beiden Kollegen aus Augsburg natürlich auch durchaus berechtigt, zumindest mal darüber nachzudenken, ob das, was wir hier an Exkursionen tun, nicht vielleicht doch nur ein Tourismusunternehmen mit angegliederter Lehre ist. Diese Fälle gibt es, ich bin mir nur nicht sicher, ob die wirklich jetzt den Großteil in der Geografie ausmachen.
Ich finde, es ist wichtig, Verständnis und Begeisterung für, in meinem Fall, Geomorphologie zu wecken oder auch Umweltthemen. Aber es ist schon richtig, ob das jedes Mal durch eine Fernreise geschehen muss oder ob viele Dinge nicht auch einfach in einer, ja, oder in der Nähe sein muss, sein können. Ich finde vielleicht noch abschließend dazu, dass man sich auch einfach mehr bewusst sein sollte, wie gut man auf andere Wege irgendwo hinkommt. Ich war zweimal in London für Vorträge. Einmal war, das ist schon einige Jahre her, aber ganz klar, dass man dahin fliegt. Das war Flug plus der Bus von London Stansted zu der Universität teurer und genauso lange, wie ich dann 2 Jahre später rausgefunden habe mit dem Zug über Brüssel, was mich nicht mehr Geld gekostet hat und Tür zu Tür auch nicht mehr Zeit. Also ich glaube, da lohnt es sich halt auch vielleicht mal so umzudenken.
Ja, und so ganz billig ist das mit dem Fliegen jetzt auch nicht mehr.
Ja.
Energiekrise und so führt ja schon dazu, dass auch das Reisen mit dem Flugzeug deutlich teurer wird. Aber das sind eben die spannenden Themen, mit denen sich die Tourismusgeografie beschäftigt. Und vielleicht haben wir ja den einen oder anderen dafür begeistern können, auch wenn wir in Köln jetzt hier nicht so viel zur Tourismusgeografie machen. Da muss man dann an andere Standorte, ich glaube nach Trier zum Beispiel.
Ah, okay, ja. Zum Thema Exkursion. Wir werden noch einen Beitrag haben im Laufe des Jahres, vielleicht in die übernächste Folge, das müssen wir mal schauen, von einer Exkursion, die tatsächlich zwar etwas weiter weg abgehalten wurde in Indien. Vielleicht dazu dann mehr bei der entsprechenden Folge.
Da können wir das Thema ja nochmal aufwerfen.
Ja. Holger,
alles klar.
Super spannend. Ich schaue jetzt mal, wo ich als nächstes Urlaub mache.
Mhm. Ja, wie gesagt, französische Atlantikküste.
Ja, ich bin großer Frankreich-Fan. Das ist,
ja, ihr könnt auch bleiben, wo der Pfeffer wächst, sonst ist mir das da zu voll.
Ja.
Nein, gut. Alles gut.
Dann eben die Normandie, das ist auch schön.
Ja, auch schön.
Ja,
alles in diesem klar, Sinne, ja. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ciao.